Preis sei Gott. Lass uns Platz nehmen. Halleluja. Wir wollen Gott heute Abend ehren, ihn anbeten und ihm alle Ehre geben. Mein Thema heute ist, bleibe in der Gegenwart Gottes. Bleib beim Loben, bleib beim Danken, bleib beim Glauben, bleib in der Hoffnung, bleib in der Liebe, bleib im Gottvertrauen. Bleibe in der Gegenwart Gottes. Wir leben in kritischen Zeiten, Menschen leben in Angst, sie leben nicht mehr im Glauben, sie leben in Angst wegen diesem Corona-Virus. Da werden Gottesdienste abgesagt, in der Schweiz wurden Gottesdienste abgesagt, auch hierzulande größere Veranstaltungen, die Kirchen empfehlen, Abendmahl auszusetzen, zu verschieben auf die Sommerzeit und so weiter. Ja, Großveranstaltungen werden abgesagt, die Leute haben Angst. Angst, was kommt auf uns zu? Und ja, und die Wirtschaft, die geht bergab. Gut, dass wir Internet haben, dass die Predigten im Internet sind, dass man dort hört, dort kann man nicht angesteckt werden. Auch wenn wir dann in der Quarantäne sind oder einige in der Quarantäne müssen, die können dort die Predigten ungeniert und ungestört hören. Also wir sind schon ein bisschen weiter in der Zeit, nur nebenbei. Also wir müssen uns nicht in Panik bringen lassen. Für mich ist dieses Virus hier nur eine bessere Grippe. Letztes Jahr sind 25.000 Menschen in Deutschland gestorben an der Grippe. Also kein Schwanz Notiz genommen, verstehst du? Aber jetzt, wenn da ein paar Leute sterben und vor allem sterben ältere Leute oder sie sowieso krank sind, die sterben und dann machen wir so ein Theater, dass die Wirtschaft bankrott geht. Wir werden uns doch wundern. Der Teufel versteht, den Menschen Angst einzujagen. Auf der Welt gab es schon immer Epidemien und so weiter, aber es wird vieles aufgebauscht. Bleibe in der Gegenwart Gottes, bleibe ruhig, bleibe gelassen, bleibe getrost, trink Tee oder geh spazieren oder sonst irgendetwas. Lass dich nicht aus der Ruhe, aus der Fassung bringen. Das ist die Botschaft, was ich dir bringen möchte. Bleibe in der Gegenwart Gottes. Diese Coronavirus-Epidemie ist nur eine gesteuerte Panikmache für mich persönlich, in aller Liebe. Ja, wo ist die ganze Technologie, wo ist die ganze Medizin und die ganze Wissenschaft geblieben? Die haben gar nicht vorgesorgt. Die Medikamente, die hat man dann ausgelagert, die werden in China produziert und von dort kommen keine Tabletten mehr und keine Schutzmasken mehr und nichts mehr. Weißt du, ja, der Mensch hat die totale Kontrolle verloren und jetzt verzweifelte. Was ist mit uns, wie geht es jetzt weiter? Und natürlich, der Teufel versucht, nachdem alles so zusammenbricht, die Kontrolle über den Menschen zu gewinnen. Du siehst, nicht mehr rausgehen, nicht mehr einkaufen, da werden die ganzen Regale geplündert, Firmen bekommen keine Ersatzteile mehr aus China und so weiter, die ganze Produktion stagniert, Medikamente, welche die Pharma-Riesen in Europa nicht mehr herstellen wollten, weil das Patent ausgelaufen ist und so weiter und weil sie kein Geld groß verdienen. Ja, und diese Medikamente kommen nicht mehr zurück. Und es fehlen über 300 Medikamente bei uns in den Apotheken, die von China nicht mehr zurückkommen. Lieferengpässe, das kommt. Ja, in der Bibel stehen solche Dinge auch schon vorausgesagt. Ja, die Dinge werden kommen. Da müssen manche Restaurants, Hallenbäder, Kinos und so weiter schließen. Man darf das nicht mehr, man darf das nicht mehr. Du siehst, die totale Kontrolle wird geübt. Bargeld wird in manchen Geschäften nicht mehr angenommen. Flugzeuge bleiben am Boden, Züge sind leer, gehen nicht mehr, der öffentliche Verkehr bricht zusammen, Börsen stürzen ab, Arbeitslosigkeit und Chaos werden bald die Folgen sein. Wir werden uns noch ganz schön wundern und dumm aus der Wäsche gucken. Wartet ab. In Offenbarung 18, Vers 15, da steht schon, weißt du, viele Leute sind so unrealistisch. Uns kann nichts passieren. Ich höre noch den Herrn Spahn, wie der dann im Fernsehen ankündigt, uns kann nichts passieren. Wir sind so sicher. In dem Moment, wo der Mensch sagt, Friede, Friede, keine Gefahr, wird das Verderben ganz schnell kommen. Hier Offenbarung 18, Vers 15, da lese ich, die Kaufleute, die durch den Handel reich geworden sind, werden fernab stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sie werden klagen und weinen, die Kaufleute. Jetzt stürzen schon die Börsen langsam und sicher ab. So, die Börsen sind noch nie so tief gewesen, nicht einmal bei dem Börsencrash war der so tief. Jesus hat vorausgesagt, in Lukas Kapitel 21 oder Matthäus 24, du musst nur die Bibel lesen, ja, da bist du schon ins dritte Jahrtausend, weit, weit, weit voraus. Weißt du, wir wissen, was kommt, wir wissen, was kommt. Und Jesus sagt voraus, es werden Seuchen kommen, es werden Erdbeben kommen, es werden Kriege kommen. Unsere mächtigsten Feinde sind die unsichtbaren Feinde, die Viren. Unsere unsichtbaren Feinde, der Teufel, ja, die Geister. Die Geister, die wir riefen, die werden wir nicht mehr los. So wie Coronavirus oder Ebola oder SARS oder wie sie auch alle heißen, sind unsichtbare Geister, die man gar nicht sieht, aber die sind da. Da gehst du spazieren, da kriegst du was ab. Es sind mächtige Keime, unsichtbar, überall kannst du begegnen. Sie lauern in den Krankenhäusern am allermeisten und die haben nicht einmal Schutzmasken mehr. Und so weiter. Du siehst, wie weit die Menschen sind, die haben gar nicht vorgesorgt. Und genau das ist das Problem der Menschheit heute. Wir gehen rasend in die Katastrophe hinein und nicht vorgesorgt. Bleib in der Gegenwart Gottes, sorge für dein Heil. Das ganze Gesundheitswesen wird kontrolliert. Das darfst du nicht mehr, das darfst du nicht mehr. Am Schluss darfst du nichts mehr. Da darfst du nichts mehr. Diese Keime, die sind Tötungsmaschinen geworden, die der Mensch nicht mehr bekämpfen kann. Lasst uns drüber nachdenken. Die Keime gewinnen mehr und mehr Überhand und die Wissenschaft hält nicht mehr Schritt. Jetzt treten so langsam Superkeime auf. Superkeime. Und es wird immer schwieriger, fast unmöglich, die vielen Krankheiten mit Antibiotika zu bekämpfen. Antibiotika passt sich so gut an. Man hat sie bekämpft, hat sie eine Krankheit, aber sie entwickeln sich weiter, sie sind sehr fortschrittlich. Antibiotika ist sehr fortschrittlich geworden. Die Antibiotika verliert immer mehr an Wirkung. Antibiotika ist resistent und so weiter. Und da entstehen weltweite Probleme. Man kann mit Antibiotika nichts mehr bekämpfen. Man muss nachher die Antibiotika noch bekämpfen. Mit Antibiotika, wenn es überhaupt geht. Die moderne Medizin verliert den Kampf gegen die ganzen Infektionskrankheiten. Die Bakterien schlagen zurück. In der Bibel steht es, die kleinen Tiere. Was sind die kleinen Tiere? Die Viren, die Bazillen sind die kleinen Tiere, diese unsichtbaren Tiere. Die werden in der Endzeit die Menschen plagen. So steht es in der Bibel. Medikamente wirken nicht mehr. Man schätzt, dass etwa 70% der Bakterien inzwischen Resistenz sind gegen Antibiotika. Menschen werden durch gewöhnliche Infektionen und kleine Verletzungen getötet. Steht ja in der Bibel, Seuchen brechen aus. Das war schon immer. Ich denke nur an die Pest im Mittelalter. Halb Europa ist fast ausgestorben. Der Albtraum, die Medikamente wirken nicht mehr. Das kannst du gar nicht vorstellen. Die Ärzte werden machtlos. In der Bibel heißt es, dass sie sich für weise hielten, sie sind zu Dummköpfen, zu Narren geworden. Steht es in der Bibel. Dass sie sich für weise, für klug hielten. Uns kann nichts passieren. Das siehst du jetzt. Wenn sich der gegenwärtige Trend so fortsetzt, wie es ist, da ist das Ende noch gar nicht abzusehen. Die moderne Medizin, wie wir sie kennen, die wird nicht fertig werden mit diesen Superkeimen. Die werden immer stärker und massiver, verbreiten sich immer weiter, mehr und mehr. Wer hätte es gedacht, dass zum Beispiel nach Italien es kommt, dass nach Europa kommt. Wir haben schon fast 500 Infizierte hier bei uns in unserem Land, auch in unserer Stadt Berlin. Und die wachsende Weltbevölkerung wird durch vernichtende Pandemien heimgesucht und der Mensch kriegt sie nicht im Griff. Jesus hat verschrieben, Matthäus 24, Vers 7, er nannte einige Zeichen seiner Rückkehr. Seuchen, Pestilenz und so weiter. Manche Leute denken nur die Pest. Nein, Seuchen ist das richtige Wort, was dort steht, es sind Seuchen. Diese beinhalten also alles Mögliche, also Infektionskrankheiten, auch Kriege natürlich, das eine bringt das andere. Offenbarung Kapitel 6 wird noch deutlicher und ausführlicher beschrieben. Da sind die vier Reiter, die da kommen. Die töten mit dem Schwert, dann kommt mit dem Hungersnot, leere Regale. Also jetzt schon, siehst du das, obwohl es noch gar nichts bei uns los ist, verstehst du, die leeren Regale, nicht mal Klopapier kriegst du mehr, wenn es nicht Glück hast. Wie viele Geschäfte warst du beim Klopapier? Drei verschiedene Geschäfte. Ja, verstehst du? Aber nur als Beispiel. Die Leute kaufen wie verrückt, als wenn der Krieg ausgebrochen wäre. Und wir sind im Krieg. Licht und Finsternis. Gute und Böse. Und dann der andere Reiter, das ist der Tod, das sind die Seuchen. Und dann diese wilden Tiere, die man nicht mehr bändigen kann. Viren sind wild gewordene Tiere. Und diese vier Plagen vernichten ein Viertel der Menschheit. Ein Viertel der Menschheit. Lies mal, es steht in der Bibel. Wenn ich so denke, das was beginnt, der Weg für die Könige vom Aufgang der Sonne ist vorbereitet, das begann in China, Und es geht weiter in Amerika schon, in Südamerika haben wir schon Fälle, wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst, wacht der Arzt umsonst, arbeiten die Ärzte umsonst und vergeblich. Mein Thema ist, bleib in der Gegenwart Gottes. Es ist nicht immer leicht, in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Es spricht sich so leicht, es singt sich so leicht. Ja, aber in der Gegenwart Gottes zu bleiben, was ist das? Bleibe. Das Bleiben will gelernt sein, will geübt werden. Wie komme ich in die Gegenwart Gottes? Gut, dass du fragst. Und dann, wenn ich schon dort bin, wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Und wie erreiche ich das Ziel meiner Berufung? Ich möchte Psalm 23 nehmen. Dieser Psalm ist eigentlich mehr so ein Psalm für Leute, die Probleme haben, in Trauer sind und so weiter, Trost brauchen. Aber dort heißt es, und ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Wie bleibe ich im Hause des Herrn? Zuerst einmal, der Herr muss mein Hirte bleiben sein. Nicht nur der Hirte, der Herr, der Herrgott, der Heiland und so weiter. Er muss mein Herr und mein Heiland sein. Da fängt es an. Ist er dein Heiland, dein Hirte? So, er lässt sich, dieser David, lässt sich seinen Gottesdienst nicht verbieten. Und die Menschen, die an Gott glauben, lassen sich ihren Gottesdienst auch nicht verbieten. Ich denke nur an die Geschichte von Daniel. Daniel wird per Gesetz verordnet von der Regierung aus, man soll 30 Tage niemand anbeten, niemand suchen, nirgendwo mehr hingehen und so weiter, außer zum Kaiser. Und was sagt unser Daniel hier? Aber sie konnten keinen Grund gegen ihn finden, keine Anklage und so weiter. Weißt du, die Leute greifen was aus der Luft, keine Anklage finden und so weiter. Und Daniel war in allem treu, außer seinem Gottesdienst. Und ich sag dir, der Teufel hat auf unseren Gottesdienst abgesehen. Auf dein Gottesdienst, auf dein Gebetsleben. Wenn der Teufel dein Gebetsleben zerstören kann, durch Panik, durch Angst, durch Zweifel, durch Sorge, durch Kummer, was auch immer sein mag, dann wirst du krank. Man muss dir nur Gott wegnehmen und du bist verloren und du hast keine Hoffnung und mit dir ist nichts mehr los. So. Und da heißt es von Daniel hier weiter, Kapitel 6 hier, und an Daniel war keine Schuld und kein Vergehen an ihm gefunden und da sprachen die Männer, und wir werden keinen Grund an ihm finden und keine Anklage gegen Daniel finden, außer seine Treue zum Gesetz, außer seine Treue zum Wort Gottes, außer seine Treue. Und sie haben hier die Fürsten des Königreiches von Persien beschlossen, also nichts anderes zu machen, nur einen Befehl auszugeben, ein strenges Gebot herauszulassen, dass jeder 30 Tage nichts bittet. Heutzutage kein Abendmahl mehr nehmen, keine Begrüßung mehr, nichts mehr. Da steht nur noch Zuwinken zu, vom Weiten, keine Kommunikation. Der Mensch wird entfremdet, der Mensch wird isoliert, der Mensch wird getrennt. Das ist, was der Teufel will. Er will die Menschen isolieren, von Gott trennen und vom Gottesdienst trennen, vom Gebet trennen. Und was sagt die Bibel, wo zwei oder drei eins werden? Das werden sie bekommen. Die Gegenwart Gottes wird in der Einheit erlebt, aber du darfst das nicht mehr. Du darfst nicht mehr. Pass auf, das wird alles noch kommen. Das ist alles nur Vorspiel und Vorspann. Und wir wissen, was mit Daniel passierte. Er wurde in diese Löwengrube geworfen und Daniel hat überlebt. Und ich sage dir, wir Christen, wir werden noch viele solche Dinge überleben müssen. Gott wird uns durchbringen, Gott wird uns durchtragen. Wir werden nicht versagen. Es ist nicht einfach. Kein einfacher Weg, in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Aber es gibt eine einfache Lösung. Herr, ich lass dich nicht. Herr, ich gebe dich nicht auf. Und in der Endzeit werden viele Gesetze wegen den Gläubigen erlassen. Es sind hinterhältige Gesetze, böswillige, arglistige Gesetze. Das merken die Christen gar nicht. Nicht nur, dass Fußball verboten wird und dass Sport verboten wird. Das fängt nur so an, dass die Leute merken das alles gar nicht. Kein Geld mehr anrühren, nur noch per Karte zahlen oder wie auch immer. Und wer sich wehrt, und ich sage dir, es kommt die Zeit, Geschwister, haltet euch fest, es kommt die Zeit, wenn wir nicht fest in Gott gegründet sind, wir werden nicht in die Löwengrube geworfen, wir werden in die Psychiatrie gesteckt. Das wird kommen, in aller Liebe. Der ist verrückt, der spinnt, der lässt sich nicht sagen. Lass dich von Jesus führen, geh mit ihm zusammen, lerne von ihm, geh die Spur Jesu. Jesus wurde gekreuzigt, nur weil er das nicht machte, was die Leute wollten, dass es gemacht wird. Der Weg zu Gott ist für uns von Jesus ausgetreten. Er ist uns ein Beispiel geworden. Er hat sich nicht verbiegen lassen. Er hat sich nicht verbieten lassen. und sein Weg ist einfach von Gott markiert gewesen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist nämlich, was die Bibel uns lehrt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mehr gehorchen als den Gefühlen, als den Eindrücken, was ich habe. Wir müssen vernünftig sein. Gott hat uns Verstand gegeben. Ich muss da nicht gleich, was weiß ich, da in eine Gülle meine Hand reinstecken und mich infizieren und vergiften. Gott hat uns Verstand gegeben. Und Reinheit ist ein Gebot Gottes. Gott hat dem Volk Israel reine Tiere vorgeschrieben, reines Essen. Geschwister, wir müssen an die göttliche Reinheit des Gebote denken. Gott hat klipp und klar seinem Volk gesagt, ihr sollt rein leben. Und was ist gewesen? Guck mal, als die Pest war, man hat den Juden unterstellt, die sind Brunnenvergifter, bei denen ist die Pest nicht ausgebrochen, weil die rein lebten, die aßen bestimmte Fleischsorten nicht und bestimmte Tiere nicht, verstehst? Die lebten rein. Und die Leute haben sich gewundert, das sind Brunnenvergifter, die vergiften uns und so weiter und lassen uns krepieren und die überleben es. Juden haben das überlebt in der Pestzeit. Und sehr viele Juden, die wurden vertrieben natürlich, die wurden verfolgt und was weiß ich, Christen, die rein leben, die sauber leben, die nicht huren, die nicht saufen, die nicht fressen, die die Drogen nicht nehmen, die ihr Immunsystem nicht schwächen. Gott hat, weißt du, Gesundheit besteht nicht nur aus dem Glauben. Glaub an den Herrn Jesus Christus, dann bist du geheilt. Nein, die Gesundheit der Bibel besteht aus drei Säulen. Zuerst einmal gesundes Leben, gesundes Denken und dann die Beziehung zu Gott. So stark wie deine Seele, so stark bist du äußerlich, so stark ist dein Immunsystem. Geschwister, wir müssen wieder lernen, vernünftig zu leben. Und Daniel hat es überlebt. Die drei Jungs haben überlebt den Feuerofen. Und warum? Weil sie Gott Ehre gegeben haben. Die haben gesagt, wir werden nicht anbeten, wir verbrennen lieber. Wir gehen lieber in den Feuerofen, wir gehen lieber in die Löwengrube. Aber wir werden unsere Knie nicht beugen. König, auch nicht vor dir. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch als der Demokratie. Wo die Leute heute nach der Demokratie so schreiben, wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Gesetz unseres Parlaments. Sobald sie gegen mein Gewissen sind, sind sie gegen Gott. In aller Liebe. Wir müssen es lernen. In der Endzeit wird es mehr und mehr sein. So, lass dich von Jesus führen. Der Weg zu Gott ist von ihm ausgetreten, von ihm markiert. Und zwar, es geht durch Leid, durch viel Trübsal, durch viel Widerstand. Wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Der Herr Jesus hielt sich an seinen Vater. Dein Wille geschehe. Über den Willen Gottes geht gar nichts. Im Psalm 23 ist unser ganzer Heilsweg beschrieben. David sagt, und so weiter, ich vertraue dir, Herr, deiner Fürsorge, deiner Führung und so weiter, alles dient zu meinem Besten. Seine Güte und Gnade wird mich begleiten, mein Leben lang. Das ist eine Gnade Gottes, dass seine Güte mich begleitet, ein Leben lang. Wir Menschen sind wie David. Wir sind oft kleingläubig, wir sind ängstlich, wir sind verzagt. Wir bleiben manchmal unterwegs stecken und wir straucheln. David verzweifelt auch, als er ständig verfolgt wurde von Saul. Da geht er nach Gaza, zu dort und stellt sich vor der Tür und klopft an. Ich brauche Hilfe, verstehst du? Und Speichel läuft aus seinem Mund, der verstellt sich wie doof, dass der König sagt, komm, wir haben genug Doofe. Der kann auch ruhig kommen, verstehst du? Und er sagte, ich werde noch fallen und hier versagt er. Weil er zweifelt an sich selber. In dem Moment, wo wir an uns selber zweifeln, fallen wir. Da stellen wir uns doof, gehen zum Feind rüber und so weiter und suchen dort Schutz. Und bis der Herr ihn da rausgeführt hat. David weiß, was es bedeutet. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Weißt du, der Herr hat mein Leben unter Kontrolle. Er ist nicht verzagt, er ist nicht mutlos. Aber er wird manchmal mutlos. Auch wir Christen, lasst uns ganz ehrlich sein. Auch wir Christen müssen durch Tiefen gehen. Auch uns wird nichts erspart. Ja. Verstehst du? Grippe. Grippe ist ganz normal, dass man Schnupfen bekommt. Ich habe in Heilbronn mal in der Gemeinde, kam ich nach Güglingen, das ist bei Heilbronn, in eine Gemeinde. Da sind einige Bauern gewesen und Bauern sind manchmal sehr klug. Verstehst du? Die Bauernschleue oder sind sehr schlau. Und dann erzähle ich, Geschwister, betet für mich. Auf mich kommt die Grippe zu, verstehst du, ich werde so langsam heiser. Und was weiß ich weiß nicht, ob ich noch die nächsten paar Tage komme. Die Grippe kommt von selbst und die Grippe geht von selbst. So habe ich den Leuten erzählt, dann steht ein Bruder auf und sagt, Bruder, mach du das, ich habe ein Rezept. Und wenn du mal nach meinem Rezept gehst, wirst du keine Grippe bekommen. Da habe ich gesagt, Bruder, nach dem Gottesdienst sprechen wir miteinander, ich will dein Rezept wissen. Und das war so ein richtiger Bauer, so ein Bauernrezept. Dann sagt er, Bruder, mach du das, kauf dir eine Pulle Schnaps, hochprozentigen, kauf dir Lindenblütentee, dann trinkst du einen Lindenblütentee, einen Candiszucker, ziehst dir eine Zipfelmütze an und dann deckst dich zu und dann, ja, und dann schwitzt es. Und wenn das Wasser an der Nase tropft, dein Schweiß an der Nasenspitze kommt, dann dusch dich und wechselst die Wäsche und dann bist du geheilt. Diese Rosskur, so verstehst du? Rosskur, mit dieser Rosskur, das funktioniert bei mir all die Jahre. Ich habe keine Grippe, wenn die Grippe kam, ich brauche keine Grippenimpfung. Ich habe diese Rosskur-Methode von meinem Bruder gelernt. Bei dem hat es funktioniert. Und wer das macht, der wird auch Grippe so schnell los. Ja, nicht warten, bis die Grippe kommt. Eine Rosskur. Wir müssen manchmal Rosskuren über uns ergehen lassen. In aller Liebe. Radikalkuren. Ohne eine Radikalkur kannst du vieles nicht bewältigen. Und auch jetzt. Ja, du wirst da einfach in der... eingesperrt im Zimmer, darfst nicht mehr raus, ist auch eine Radikalkur. 14 Tage, nichts einkaufen mehr, nichts mit niemand zu sprechen und mit, ja, in diese Quarantäne sitzen, das ist auch eine Radikalkur. Ohne eine Radikalkur werden wir nicht geheilt, nicht gerettet. Die Buße ist auch nichts anderes als eine Radikalkur. Du zerbrichst vor dem Herrn, du beugst dich vor dem Herrn, du schüttest dein Herz vor dem Herrn aus, ist auch eine Radikalkur. Aber vor dem haben die meisten Leute Angst. Die möchten so easy life, so ein leichtes Leben, so ein paar Tablettchen und das soll dann funktionieren. Nein, nur die Radikalkur funktioniert und nur die Radikalen erobern die Welt. Nur nicht die Schlappschwänze, die Feiglinge und Weichlinge. Hier, Psalm 23, David ruft in seiner Not, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Diesen Psalm betet man in der Not. Der ist mein Hirte. Auch in Krankheitsnoten, Krankheitszeiten. Und wir gehen alle durch finstere Täler. Wir alle müssen durch die Hölle. Und die Hölle ist auch kein Spaziergang, so wo es alles so schön roter Teppich ausgerollt wird. Nein, das sind feurige Kohlen. Glühende Kohlen. Unwegsame Wege, das ist die Hölle. Und David hat hier viele persönliche Erfahrungen mit seinem Gott gemacht. Und er kann ein Lied singen. Ich singe wie David, haben wir gesungen vorhin. Weißt du, wie David gesungen hat? Aus der Tiefe seines Herzens. Einmal sagt er, eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. Aus der Tiefe. So hat David gesungen. Nicht nur Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nein, das hat er vielleicht am Sonntag gesungen. Aber sonst. Er wurde gejagt vom Saul wie ein Kaninchen. Und Gott hat ihn immer wieder durchgebracht und bewahrt. Ich denke nur an die Geschichte der Adullamhöhle. Plötzlich kommt da der König Saul rein und der sitzt ganz hinten in der Ecke. Und der kommt nicht mehr raus. Der kann nicht mehr atmen. Das ist, wenn die noch ein bisschen weiter gegangen wären, die hätten den David erwischt in dieser Höhle. Aber was weiß ich, der Saul war müde und Gott hat es zugelassen, dass er eingeschlafen hat, weil die Luft nicht so gut war, schlief er ein und David geht raus, schneidet einen Zipfel da von seinem Mantel ab, von dem Mantel des Königs Sauls und dann geht er raus und sagt, hallo, 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 wem gehört dieser Zipfel? Du siehst, er war kühn, er war munter, er musste kämpfen, ihm ist nichts erspart geblieben und dann kommt Saul raus, David, David, du bist viel edler wie mich, du hättest mir den Hals abschneiden können, nicht nur den Zipfel da. Den Hals. Aber du hast mir mein Leben geschont und ich lasse dich jetzt laufen. Komm. David hatte viele Probleme, mit denen er fertig werden musste. Bleib in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Auch wenn du Probleme hast, bis über den Kopf, nicht nur bis zum Hals, bis du gar nicht mehr durchguckst. Du musst mit diesen Dingen fertig werden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Und dann bleibst du fest und unerschütterlich. Dem David ist nichts erspart geblieben. Ja, er war der Gesalbte Gottes. Du glaubst auch, wenn du der Gesalbte Gottes bist, dass dir alles erspart bleibt? Nein, dir bleibt nichts erspart. Du musst Auseinandersetzungen verkraften. Der Teufel wird dir keine Ruhe geben wegen deiner Salbung. Den interessiert deine Salbung gar nichts. Deine Gotteskindschaft interessiert ihn gar nicht. Er greift dich frontal an. Der Teufel greift die Christen heutzutage frontal an. Bleib in der Gegenwart Gottes. Ja, diese ganzen Auseinandersetzungen waren für David alles andere als nur interessante Abenteuer, so ein Spaziergang, so, ja, da erlebe ich was Besonderes. Nein, ich musste durch die Hölle gehen, obwohl ich schon wanderte im finstern Tal, im Tal der Todesschatten. Du kannst dir gar nicht vorstellen. Er hat nur so Gutes getan für den König Saul, hat den Goliath für ihn erschlagen, hat für ihn Siege errungen, dass die Mädels nachher auf der Straße so einen Hit hatten. David, Saul hat 1000 erschlagen und David 10.000, verstehst? Und das ging dem Saul gegen seinen Strich. Verstehst? Du siehst, David hat dem Saul geholfen, aber was ist? Undank ist der Welt Lohn. Damit muss er fertig werden. Und dann, als die bösen Geister zum Saul kamen, dann musste er seine Harfe nehmen und den beruhigen und die Dämonen verscheuchen und vertreiben mit seiner Musik. Und Saul trachtet nach seinem Leben, weil er neidisch ist auf den David. Schau, das ist die Situation. Menschen sind neidisch in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft. Ja, der kann gut glauben. Der ist gesund. Dem fehlt nichts. Du weißt gar nicht, was dem alles fehlt. Bilde nicht sein, bleib ruhig. Und deshalb bleib in der Gegenwart Gottes, bleib ruhig. Auch wenn Leute Übles über dich reden oder wenn sie dich loben, bleib ruhig. Einmal loben sie dich, das nächste Mal verdammen und verteufeln sie dich. Da draußen, ja, David musste damit leben, da draußen liefen ständig die Mörder irgendwo rum, die nach seinem Leben trachteten. Gerade der Saul und seine Soldaten, die kämpften gegen den David und David sagte, ich überlebe es nicht. Und vielleicht denkst du auch manchmal, ich werde es nicht schaffen, ich überlebe es nicht. Wie wird es weitergehen mit mir? David kam mehrmals in kritischen Situationen, er kam mehrmals in Lebensgefahr und dennoch hat er überlebt. Der ist ja alt geworden, trotz allem, was alles Höhen und Tiefen in seinem Leben war. Weißt du, wenn wir mit dem Leben leben, überleben wir unheimlich viel. Wenn du den Schwierigkeiten wegläufst, wirst du irgendwann erschlagen. Von den Schwierigkeiten. Wer Gott hat, der behauptet sich immer wieder, der überlebt und übersteht, der erklimmt Berge, die höchsten Berge. Nichts und niemand kann ihn zerstören. Er kommt immer wieder raus. Wer mit Gott lebt, bleib in der Gegenwart Gottes. Lass dir Gott nicht nehmen. Man kann dir alles nehmen. Dein Geld nehmen, dein Partner nehmen, deine Kinder nehmen, dein Hab und Gut kann man dir nehmen. Aber wenn dir Gott genommen bist, bist du verloren. Du brauchst den lebendigen Gott. Der Herr ist mein Hirte. Alles andere kannst du vergessen. Weil Gott mit ihm ist. Und weil Gott mit diesen drei Männern im Feuerofen war. Weil Gott mit dem Daniel war in der Löwengrube. Die haben es nur deswegen überlebt. David kommt in der Löwengrube. Oh, ihr Tierchen, ihr seid so süß. Verstehst du? Und ich sag dir, ich kann dir erklären, warum das alles so war. Nicht nur, dass der liebe Gott bewahrt hat. Er lebte ein anderes Leben. Im Daniel war ein anderer Geist. Das war das Geheimnis. Ich könnte euch schon sagen, warum der überlebt hat. Der kam und die Löwen wussten ganz klar, der Mann tut uns nichts Böses. Dieser Mann tut nichts Böses. Der ist kein Heuchler. Der ist keiner, der was vorspielt. Der kommt runter und sagt, kommt her, Löwen. Ihr seid auch Geschöpfe Gottes. Ihr seid auch geliebt vom Herrn. Verstehst du? Er hat sie ja in den Himmel gehoben fast. Und er saß die ganze Nacht, er schlief bei ihnen. Und dann kamen die anderen nachher, Tag später, diese Verräter. Und diese wurden nicht, und da heißt es nicht, bevor der Boden sie erreichte, wurden sie zermalmt von den Löwen gefressen. Die Tiere wissen, ob in einem Menschen ein guter Geist wohnt oder ein schlechter Geist wohnt. Die Tiere wissen es. Verstehst du? Dein Kater, dein Hund weiß, ob in dir ein guter Geist oder ein schlechter Geist wohnt. Ob, wenn du Besuch hast, du musst nur darauf aufpassen, darauf achten, wie sich dein Kater verhält, wenn der Besuch kommt und er nicht in Ordnung ist, mit dem was nicht stimmt. Ha, ich kann dir sagen, plötzlich faucht er sogar noch den Besuch an, in aller Liebe. Weil die Tiere spüren mehr, als was der Mensch spürt. Denn die Tiere haben nicht gesündigt, die Tiere sind koscher und rein. In aller Liebe. Und Daniel war unten und Gott hat ihn verschont. Auch das Feuer bei diesen drei Männern. Sie wussten, in uns brennt ein anderes Feuer. Das Feuer des Geistes, das Feuer der Liebe, das Feuer des Glaubens. Und dieses Feuer löscht alle anderen Brände aus. Der Gläubige bleibt in der Gegenwart Gottes und nichts kann ihn von der Gegenwart Gottes trennen. Ich will dir nur die Wahrheit sagen. Werde voll von Gott. Nicht voll von Sorgen, nicht voll von Kummer, nicht voll von Ängsten. Viele Menschen sterben nur wegen ihren Ängsten, weil sie Angst haben. Deshalb ist ihr Immunsystem schwach und nicht brauchbar. Bleibe bei Gott und du lebst gesund. Halte seine Gebote. Er muss dir sagen, weißt du, es kommt die Zeit, und ich sagte, die Zeit ist jetzt schon da, dass der Heilige Geist uns sagen muss, was wir essen und was wir trinken sollen. Ja, der Heilige Geist muss uns genau sagen, lass die Finger weg von dem. Das ist vergiftet. Auch wenn es Bio ist, oder was weiß ich, und Demeter und was weiß ich, noch was anderes, verstehst du? Lass die Finger weg. Halte seine Gebote. Du kennst ja diese Gebote, was diese drei Jungs, oder vier Jungs, damals waren sie noch vier zusammen, alle vier zusammen, nach Babylon als Gefangenen kamen. Die haben gesagt, König, wir wollen uns nicht versündigen an dein Gefräß, Entschuldigung, aber wir wollen mal 10 Tage lang probieren, Gemüse und Wasser. Und sie haben 10 Tage Gemüse gegessen und Wasser getrunken. Und die waren nach 10 Tagen klüger und schöner als alle anderen Studenten. Und wir sollten herausfinden, was ist der Wille Gottes für unser Leben? Und wir müssen vielmehr fragen, nicht nur, wer ist Gott und was ist Gott und was ist richtig und was ist falsch. Wir müssen herausfinden, was ist der Wille Gottes für unser Leben? Auch für, das gilt für unsere Gesundheit, das gilt für unser Wohlergehen. Lebe in dem Bewusstsein Gottes, lebe zukunftsorientiert, denk an deine Zukunft. Der italienische Gouverneur aus der Region Venezia und so weiter, der sagte, 80% aller Kranken heilen von selbst, 15%, wo jetzt dieser Grippevirus ist, dieser Coronavirus und so weiter, 80% aller Krankheiten heilen von selbst, sagt der Gouverneur, 15% der Menschen benötigen Medikamente und 5% von diesen Leuten müssen ins Krankenhaus behandelt werden. Verstehst du? Nur 5%. Alle 17 Verstorbenen dort damals zu dem Zeitpunkt haben vorher Gesundheitsprobleme gehabt. Ja, haben wir schon das Problem. Keine gesunden Personen, die das Coronavirus eingefangen haben, sind gestorben. Kranke sterben. Und deshalb ist es so wichtig, dass du gesund bist. Bleib in der Gegenwart Gottes und du bist gesund. Ich bin auch, vor Jahren habe ich so Kampagne gehabt gegen die Schweinegrippe und so weiter mit dem Impfen. Meine Philosophie und meine These damals war, ein Gesunder muss nicht geimpft werden und Kranke darf man nicht impfen. Ja, und das ist so. Und das haben mir manche Ärzte recht gegeben. Gesunde müssen nicht geimpft werden und Kranke dürfen nicht geimpft werden mit der Krankheit. Und manche haben sich aufgeregt, pass doch mal, du, das ist gegen die Schweinegrippe. Und ich bin gegen sämtliche Grippen und Krankheiten. Denn wir haben Jesus in uns. Und der in uns ist stärker als jeder Virus und jede Krankheit und jede Seuche. Ich denke nur an den Pastor in Erfurt, im Mittelalter damals, als die Pest wütete. Der hat am Tag bis zu 60 Pesttote beerdigt, weil sich keiner sonst getraut hat, diese Pesttoten zu berühren. Der hat beerdigt und er ist nicht gestorben. Der sagte, ich glaube an Jesus. Und solange ich an Jesus glaube, wenn der Herr will, dass ich sterbe, werde ich sterben. Mein Leben ist in Gottes Hand. Und ich leb für die Ewigkeit, ich lebe für Gott. Und ich werde die Pesttoten beerdigen. Und wie gesagt, vieles ist nur Übertreibung. David kann schreiben, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück. Geschwister, lasst uns in der Gegenwart Gottes bleiben, uns nicht fürchten und nicht Angst einjagen lassen. Sein Leben war oft vom Tod überschattet. 4 seiner Söhne starben, musst vorstellen. Überleg einmal, 4 deiner Buben sterben. Manche ältere Geschwister können erzählen, wie sie um Haaresbreite dem Tod entkommen sind oder dem Tod von der Schippe gesprungen sind. In Notzeiten, wie Gott sie bewahrt hat. Oder wie sie in einer lebensbedrohlichen Krankheit und lebensgefährlichen Situation gekämpft haben und Gott ihnen geholfen hat. Sie können erzählen. Hör mal die Alten ab ein wenig. Frag deine Oma und Opa. Die können dir vielleicht erzählen, in Zeiten der Not, wir haben gebetet. Oh, lieber Gott, wenn du uns hier rausholst aus dieser Hölle. Und Gott hat sie rausgeholt. Aber die meisten Leute können heute nicht mehr beten. Das ist das Problem. Die rennen zum Arzt, die schreien nach Medikamente und die Medikamente helfen nicht mehr, Antibiotika hilft nicht mehr. Bleibe auch in schwierigen Stunden in Gottes Gegenwart und da erst recht und gib deinen Gott nicht auf. Ich lass dich nicht, Herr. Ich lass dich nicht. Dann kannst du ja vieles wegstecken, leichter verkraften, wenn du Gott hast. Kannst du alles Gott abladen, Gott abgeben. Das ist schon eine Erleichterung. Ich werde morgen über den Segen der Vergebung sprechen. Ich lade dich jetzt schon herzlich ein, einfach dieses Thema dir anzuhören. Nicht nur, dass ich vergebe, sondern loslasse. Das ist ein Segen, loslassen zu dürfen, loslassen zu können. Ja, wie erlebt man die Gegenwart Gottes? Wisse, du bist im Leben nicht allein. Gott ist bei mir. Und hier, wie dieser David sagt, der Herr ist bei mir alle Tage, der ist alles immer an meiner Seite, das ist mein Hirte, der passt auf mich auf. Er beobachtet mich. Du, der Hirte beobachtet seine Schäfchen. Und wenn nicht der Hirte nicht da ist und der Hirte nicht wacht, da gibt es noch den Schäferhund. Jeder Hirte hat einen Schäferhund. Ja, und der Schäferhund passt auf. Weißt du, da gibt es, wer und was ist der Schäferhund? Das kann der Teufel sein, das kann der Pastor sein, das können die anderen Leute sein, verstehst du? Schäferhund. Und was machst du, Schäferhund? Ja, früher war der mal Wolf, der ist nur dressiert worden, dieser Schäferhund. Der knappt oder packt ein bisschen so das Schäfchen und Schäfchen kriegt Angst und kommt wieder zurück. Angst ist berechtigt, weißt du, wenn wir Not haben und nicht mehr, keinen Überblick mehr haben, wie sollen wir zum Herrn zurückkommen? Zur Herde wieder zurückkommen? Dort zurück, wo wir sind? Und in der meiner Bibel heißt, Jesus gibt sich raus als der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Hör die Stimme Gottes. Bleib in der Gegenwart Gottes, verstehst du? Hör, was sagt Jesus? So wichtig, was steht alles in den Evangelien? Frag dich mal. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott ist alle Tage bei dir. Er hat dich geschaffen. Ich möchte Mut machen. Halt fest daran. Ich bin ein Geschöpf Gottes und Gott lässt mich nicht aus den Augen. Halleluja, Lob und Dank. Er lässt mich nicht aus den Augen. Ich bin unter der Beobachtung Gottes. Egal wo ich bin. Ja, ich bin ein Liebesobjekt des Herrn. Mir stehen alle seine Zusagen zu. Und soll es uns hart ergehen, lass uns bei dir stehen. Bei dir halten, so singen wir in einem Lied. Wenn es uns hart und hart auf hart kommt, dann stehen uns die Engel Gottes zur Seite. Sie umgeben uns von allen Seiten. Wir sind nicht allein. Wenn du das mal bewusst wirst, dieses Gottesbewusstsein in deinem Leben entwickelst, ich bin nicht allein. Auch wenn du dich allein auf einsamen Posten irgendwo dich fühlst, vielleicht bist du in der Quarantäne gerade jetzt. Gott ist bei mir. In meinem Zimmer. Wer Jesus hat, der ist nicht einsam. Er hat einen Partner, einen Freund, einen Helfer. Er steht an unserer Seite, Lob und Dank. David sagt hier zu was der Jakob auch gesagt hat, in 1. Mose 28, Vers 15. David sagt, du bist bei mir. Und hier Jakob sagt, als er auf der Flucht ist, und siehe, ich bin, hat der Herr zu ihm gesagt, und siehe, Jakob war ein Schlitzohr, Gauner, hat Böses getan. Hat seinen Bruder betrogen, seinen blinden Vater reingelegt. Und der Herr sagt, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, wo du auch hinziehst. Und will dich wieder herbringen in das Land, das ich deinen Vätern versprochen habe. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Gott wird dich nicht verlassen, hör mir gut zu, bis du gestorben bist und im Himmel bei Jesus bist. Er wird dich nicht verlassen. Auch am Grabesrand steht er bei dir. Und seine Engel begleiten dich und beschützen dich. Gott ist mit dir auf dem ganzen Weg, wo du hingehst. Auch wenn du Fehler machst, auch wenn du reingelegt wirst. Und Jakob ist beim Labern reingelegt worden, laufend. Laufend. Und ihm wurde nichts geschenkt. Ich bin mit dir auch in fremdes, fernes Land. Du kannst gar nicht oft genug deinem Gott sagen, Herr, ich danke dir, du bist bei mir. Herr, du bist bei mir. Einfach lerne dieses Gebet. Die Gegenwart Gottes kannst du nur erleben, wenn du proklamierst, Herr, du bist bei mir. Lass uns zusammen sagen, Herr, du bist bei mir. Du bist bei mir, Herr. Herr, du bist bei mir. Herr, du bist bei mir. Herr, du bist bei mir. Herr, du bist bei mir, wenn ich ins Krankenhaus gehe. Herr, du bist bei mir, wenn ich auf Sterbelager liege. Herr, du bist bei mir, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich schlecht fühle. Herr, du bist bei mir. Dieses Gebet solltest du lernen. Da musst du keine großen, frommen Sprüche aufsagen. Nicht immer großes Vaterunser. Herr, du bist bei mir. Halleluja. Dieses Gebet habe ich gelernt für mich persönlich. Steht auch in meinen Proklamationen drin. Ich proklamiere das. Herr, du bist bei mir. Gott ist mit mir. Nicht nur in der Not, in der Anfechtung. Nicht nur in Krankheit. Er ist bei mir auch, wenn ich glücklich bin. Wenn ich Erfolg habe. Herr, du bist bei mir. Wenn ich auf Reisen gehe. Herr, du bist bei mir. Wenn ich wieder zurückkomme. War deine Reise gut? Ja, Lob und Dank. Wir sind froh, dass du wieder zurück bist aus den USA. Gott segne dich. Verstehst du? Du bist bei uns. Du schickst uns raus und du holst uns zurück. Lob und Dank. Gott ist bei uns. Und oft haben wir Angst. Schaffe ich das nicht? Wird das Flugzeug sicher ankommen? Ich muss über den Atlantik fliegen. Nur als Beispiel, verstehst du? Oder über den Nordpol. Bis ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Herr, du bist bei mir. Egal, wo ich jetzt drin stecke, in welche Situation auch, wenn ich jetzt nicht mehr rauskomme aus dem ganzen Dreck. Herr, du bist bei mir. Auch wenn ich mein Leben nicht im Griff habe, du bist bei mir. Wo ich auch hingerate, egal. Du bist bei mir, auch wenn ich an schlechte Menschen gerate, in einer schlechten Gesellschaft bin. Herr, du bist bei mir. Komme, was es wolle. Du bist bei mir. Jedenfalls, ich bin nicht allein. Ich habe einen Begleiter. Der Heilige Geist wird bei euch bleiben, ewiglich. Nicht nur ab und zu mal gelegentlich am Sonntag, wenn die heilige Salbung kommt. Nein. Auch wenn du gar nicht spürst von dieser heiligen Salbung. Auch da. Sein guter Geist leitet dich von der frühesten Jugend, Bruder und Schwester. Manche Leute denken nur, ich bin erst Christ, wenn ich mich bekehre. Weißt du, da gibt es so viel vorlaufende Gnade. Ich habe dich zubereitet im Mutterleib, hat Gott gesagt. Da war nicht der Teufel, der dich zubereitet hat im Mutterleib. Das war der liebe Gott, der dich zubereitet, wunderbar zubereitet hat. Und er ist bei dir von Anfang an, vom ersten Schrei bis zum letzten Schrei. Er ist bei dir. Sein guter Geist führt dich. Ja, und Gott hat dich vor so viel Schaden in deinem Leben schon bisher bewahrt. Überleg einmal, wie viel Unglück, wie viel Krisen, wie viele Katastrophen hast du schon überlebt? Wie viele Krankheiten hast du überlebt? Jeder Mensch macht Kinderkrankheiten durch. Masern, was weiß ich. Der macht es durch. Das ist ganz normal. Wer das nicht durchmacht, bei dem stimmt was nicht. Und du hast alles überlebt. Du hast alles überlebt. Gott ist meine Lebenshilfe. Lob und Dank. Halleluja. Du hilfst mir. Ich bin selbst nicht allein, egal auch wenn ich mich so fühle, denn du bist bei mir und dein Stab und Stecken trösten mich, was es auch immer ist. Wenn ich keine Menschen habe an meiner Seite, du, Herr, bist bei mir. Du kannst nicht schnell einen Arzt rufen. Stell dir mal vor, der Arzt, du bist in Afrika, der nächste Arzt ist vielleicht 500 Kilometer weg. Ja, sowas gibt es. Ich habe einen Bruder gehabt, eine Schwester war das in unserer Gemeinde, der hat gesagt, wir haben nicht an Krankenheilung geglaubt. Aber als dann wir krank geworden sind, wir wussten, der nächste Arzt von unserer Station sind 500 Kilometer weg. Und wir können nicht warten, bis ein Flugzeug kommt und bis der Arzt kommt und so weiter. Und dann haben wir gelernt zu beten. Du bist bei mir. Und dann haben wir gebetet und Gott hat uns geholfen. Und seitdem glauben wir an Krankenheilung. Ja, du bist bei mir. Mein guter Hirte ist immer bei mir. Manchmal verstehen wir den guten Hirten nicht. Da, wo ich mein Grundstück in Bretzfeld bei Heilbronn hatte, habe ich mein Stück kultiviert. eingezäunt aber, und ein Bäumchen gepflanzt, aber da gab es noch eine große Fläche, da kam immer der Hirte vorbei. Da so 300-400 Schafe gehabt und hat sich da gelagert und kampiert. Und eines Tages kommen meine Kinder und sagen, Papa, schau, was der Hirte gemacht hat. Der hat dem Schäfchen die Füße gebrochen, die Vorderbeinchen gebrochen. Und ich wollte schon Tierschutz anrufen, was der Hirte hier macht. Er bricht dem Schäfchen die Vorderfüße. Und dann kommen wir in Diskussion. Dann sagt er, dieses Schäfchen wird einmal Leithammel werden. Das ist das wildeste Tier, das wildeste Schäfchen. Aber dieses Schäfchen wird Leithammel werden. Gott weiß, was er aus deinem Leben machen soll. Verstehst du? Und warum er dich so zurichtet. Warum er dir die Vorderbeinchen bricht. Und dann hat er den einfach eine ganze Weile auf den Schulter getragen, dieses Schäfchen. Und ja, dann seine Beinchen verbunden und geschient. Und also dann ist er auch weitergezogen, aber das Schäfchen weitergetragen. Das wird mal ein Leithammel werden. Gott hat vielleicht dich und mich oder uns vielleicht zu einem Leithammel bestimmt. Wer weiß es, wozu deine Bestimmung ist, wozu er dich erwählt hat. Und deshalb macht er manchmal dumme Sachen mit uns. Dass wir denken, ich muss den Tierschutz anrufen. Er ist der gute Hirte. Er weiß, wie er mit uns umgehen soll und kann und muss und darf. Gott ist mit uns. Halleluja. Ganz ruhig bleiben. Ja. Dein Stab ist eine starke Waffe. Denk drüber nach. Dein Mitarbeiterstab, nicht nur dieser Stock da, dieser Stecken, da kriegst du Angst. Also du denkst, du kriegst Prügel. Da musst du ein bisschen weiterdenken. Dein Stab, dein Mitarbeiterstab, deine Engel, sie trösten mich, sie schützen mich, sie begleiten mich, sie arbeiten für mich, sie umgeben mich. Dein Stab tröstet mich. Und ich kann ganz ruhig und sicher sein, mich gemütlich weinen. Gott ist mit uns. Jesaja 41, Vers 10, lese ich hier. Schönes Bibelwort für mich persönlich. Da heißt es, Israel, Kind Gottes, Volk Gottes, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht bestürzt, denn ich bin dein Gott. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Halleluja. Hab keine Angst, mach nicht die Hosen voll. Ja, aber so viele Leute machen die Hosen gleich voll. Schreien gleich um Hilfe, 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 gleich den Notarzt. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht bestürzt, denn ich bin dein Gott. Ich werde dich stärken durch die Krise, durch die Probleme, durch das, was alles geschieht. Ich werde dich stärken. Ja, du kommst aus dieser Krise ganz anders raus. Ja, ich werde dir helfen. Ich werde dich mit meiner gerechten, rechten Hand unterstützen und tragen. Halleluja. Gott ist unsere Unterstützung, unsere Verstärkung. Wir können ihm getrost vertrauen. Auch in dunklen Krisenzeiten. Bleib in der Gegenwart Gottes. Gott sagt, ich bin mit dir. Hab keine Angst. Und diese Zusage ermutigt mich. Fürchte dich nicht. Und das gibt mir Kraft. Nicht, wenn Menschen mir was sagen. Menschen sind Lügner. Die spielen was vor. Ja. Die spielen ganz lieb. Ich habe dieser Tage was ganz Schreckliches gesehen. Das hat mich geschockt. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, dass der Bauer und gleichzeitig Metzger, der zieht seine Schweine im nächsten im Stall und dann hat er drei Schweine zur Schlachtung, wollte ja Schinken draus machen und das hat mich so geschockt. Dann streichelt er das Tier und sagt, ach mein Lieber und so weiter. Und dann bringt er dein Schlachthaus und das Tierchen freut sich und denkt sich, ach mein Herrchen tut mir nichts. Und dann nimmt er einen Elektroschocker, hält am Kopf und das Tierchen hält noch seinen Kopf und guckt noch in die Augen dem Metzger, seinem Bauer und plötzlich wird er, ja, kriegt einen Schlag und ist tot. So sind die Menschen. Die führen uns zur Schlachtung, sie lügen uns, sie erzählen uns, ich habe dich lieb, ich bin für dich. Verstehst du, das sind alles Ganoven. Das sind alles Ganoven, wie der Bauer hier. Wir haben die Liebe Gottes, Halleluja. Und Gott täuscht uns nicht, Gott missbraucht uns nicht, Gott enttäuscht uns nicht. Gott sagt, hab keine Angst. Er wird uns nicht erschlagen, er wird uns keinen Elektroschock geben und sagt, ich habe dich lieb, verstehst du? Nein, wenn er sagt, dass er uns lieb hat, hat er uns wirklich auch lieb. Er ist die Wahrheit. Es ist so wichtig, dass wir Gott vertrauen und nicht den Menschen. Setz dein Vertrauen nicht auf solche Metzger. In aller Liebe. In aller Liebe. Das sind alles Lügner. Die wollen nur aus den Schinken machen. Gott sagt zu dir, ich bin bei dir, hab keine Angst. Das ermutigt mich, das gibt mir Trost und Kraft und stärkt mich. Denn ich weiß ganz gewiss, Gott wird mir helfen. Er wird mich nicht umbringen. Er wird mir nicht den Schock geben, Elektroschock geben und dann mir gleich skalpieren. Gott unterstützt uns, Gott trägt uns. Und sobald wir hier diese Erde verlassen, wir haben dort eine Heimat in der Höhe, Lob und Dank, dann fühlen wir uns nicht mehr schwach. Selbst wenn ich noch so schwach bin, ich weiß, der Herr ist meine Stärke, der Herr ist meine Kraft, ich kann mich auf ihn verlassen. Bleibe in der Gegenwart Gottes und bewusst, dass Gott mit dir ist. Weißt, da musst du nicht mehr unsicher sein, dass du in Schleudern kommst. Die Armee Gottes steht hinter dir. Gott wird dich verteidigen. Gott wird dich, ja, für dich sein. Und ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Halleluja. In 2. Mose 14, Vers 14, schönes Wort Gottes, 14, 14. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Lob und Dank. Bleibe in der Gegenwart Gottes, bleibe ruhig. Kind Gottes, bleibe ruhig in dieser unsicheren Zeit. Coronavirus hin und Coronavirus her. Nächstes Mal ist eine andere Seuche, im Herbst wird eine andere Seuche sein und im Frühjahr wieder eine andere. Und es wird immer schlimmer. Und dieses Antibiotika wird nirgendwo mehr funktionieren, wenn diese Superviren kommen. Und die sind schon da im Krankenhaus. Die Antibiotika funktioniert nicht. Gott sagt, ich bin bei dir. Auch wenn alle vor Angst zittern, lass dich von der Liebe Gottes nicht abschneiden. Bleibe still. In der Gegenwart Gottes bleib ruhig. Reg dich nicht auf. Reg dich über die Gottlosen nicht auf, was die alles machen. Reg dich über deine Politiker nicht auf, was die alles machen. Reg dich nicht auf. Das ist, in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Ruhig und gelassen. Ja. Und als die Israeliten dort am Schilfmeer standen, links und rechts die Berge, hinter ihnen die Ägypter, vor ihnen das Meer, sie blieben ruhig. Gott hat gesagt, plärr nicht. Sei ganz ruhig. Und ihr werdet noch ein Wunder sehen. In dem Moment, wo du ganz ruhig bist, wirst du ein Wunder sehen. Zappel nicht so viel. Renn nicht hin und her. Such nicht bei Menschen die Hilfe. Das sind deine Metzger. Die so lieb zu dir sind, verstehst du? Nur die dummen Kälber suchen sich ihren Metzger selbst aus. Ach, mein Bauer, der macht mir nichts Böses. Gott benutzt die Naturgewalten, um die Feinde zu vernichten. Die Natur arbeitet immer für Gott. Die Löwen, das Feuer, siehe da. Das Meer arbeitet für das Volk Gottes. Gott braucht keine großen Armeen. Denk nur an Gideon, Richter Kapitel 7, kannst nachlesen, um große Siege zu erringen. 300 Männer reichen aus. Ach, der Gideon hätte allein ausgereicht. Der hätte diese 300 gar nicht gebraucht. Nur ja, damit er was in der Nähe hat, verstehst du, dass er nicht so einsam vorkommt. Gott, er benutzt immer das Wenige. Lebe und bleibe in der Gegenwart Gottes. Das ist meine Botschaft für heute Abend. Gott benutzt immer das Wenige, das Schwache, das Kleine, damit sich niemand rühmen kann. Wir haben es gemacht. Wir haben es geschafft. Nein. Das, was nichts ist, hat Gott erwählt, damit ich so Schanden mache. Das, was etwas ist, diese kleinen Viren, die kleinen Bazillen da, die sich so schnell übertragen, durch Spucke, verstehst du, ein Speichel, und schon sind sie da. Gott, der gute Hirte, der führt seine Schafe, und die Schafe sind die dümmsten Tiere. Du Schafskopf, verstehst du, kennst du diesen Spruch? Du Schafskopf. Ja, seine Herde, die dummen Schafe. Meistens trennen sie in der andere Richtung, wenn man will ihnen helfen, aber die springen in eine falsche Richtung, die machen immer das Falsche, das Verkehrte. So ist das Schaf. Er kämpft für dich, liebes Schaf. Immer da, wo du nichts mehr ausrichten kannst, wo du Angst hast, er kämpft für dich. Er sagt, ich will für dich streiten. Da, wo du die Übermacht spürst, fast erdrückt wirst, ja, und nicht mehr schaffst. Ich bin für dich. Wer kann gegen dich sein? Er kämpft für dich immer da, wo du deine Ohnmacht fühlst, wo du dich schwach fühlst, da erlebst du seine Allmacht, seine Herrlichkeit, seine Größe. Bleib in der Gegenwart Gottes. Der Herr ist mein Hirte. Du musst dich vor den Starken und Mächtigen dieser Welt nicht fürchten, vor den Gewaltigen dieser Zeit. Du musst dich vor gar nichts fürchten. In Psalm 91 heißt, und ich fürchte nichts, nicht mal die Pest, die sich nachts rumschleicht in der Stadt. Du sollst dich nicht mehr fürchten. Warum? Weil Jesus alles überwunden hat. In der Welt habt ihr Angst, hat der Herr gesagt. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was es auch immer ist, diese unsichtbare Welt. Weißt du, manche Leute denken, ja, hier, diese sichtbare Welt. Nein, der Sieg Jesu Christi funktioniert erst in der unsichtbaren Welt. Und erst wenn das dort fest zementiert ist und fest erfahren, fest begriffen und erfasst wird, erst dann wird es übersetzt hier in unserem Kopf. In der Bibel heißt es einmal, Jesus wurde gekreuzigt, da Golgatha. Und da heißt es verdolmetscht Schädelstätte. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, diese Stelle, Schädelstätte. Warum? Jesus wurde auf Golgatha gekreuzigt, aber der Sieg Jesu muss übertragen werden in meinem Schädel, in deinem Schädel, in unserem Schädel, in unserem Schafskopf. Dass wir da begreifen, ja, der Herr hat gesiegt. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir das Abendmahl feiern, ich habe jetzt am Mittwoch kürzlich gesagt, wenn wir das Abendmahl feiern, wir sollen Jesus ins Gedächtnis rufen, in Erinnerung rufen. Der Herr hat gesiegt, Lob und Dank. Sein Kreuz soll dich trösten, bleib in der Gegenwart Gottes, sei einfach zuversichtlich. Im Angesicht deiner Feinde deckt der Herr den Tisch. Hör mir zu. Im Angesicht deiner Feinde, du sitzt da an dieser Tafel. Manche Leute, wenn sie vorne irgendwo sitzen am Podest, die wissen gar nicht, wenn sie mit Messer und Gabel essen sollen, wie sie essen sollen. Kennst du sowas? Ja, doch komisch, verstehst du, da verhaspeln sie sich. Aber im Angesicht deiner Feinde, alle gaffen zu und alle gucken zu, wie du an der Tafel Gottes sitzt und schmatzt und genießt und sabbelst. Im Angesicht deiner Feinde, deiner Widersacher, deiner Konkurrenz, deine Quertreiber, deine Unterdrücker, deine Tyrannen, im Angesicht deine Störenfried, deine Nerventöter, deine Quälgeister, deckt der Herr den Tisch, Halleluja. Im Angesicht deiner Plagegeister, da serviert der Herr dir, bedient der Herr und sagt, ich schenke dir voll ein, Halleluja. Und dann kannst du sagen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und dann heißt es noch, er salbt mein Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein. Du brauchst in Zeiten der Not, in Zeiten der Anfechtung, in Zeiten der Bedrängnis, in Zeiten der Krise keine Angst zu haben. Der Herr schenkt mir ein. Der Herr sorgt für mich. Ja, bleib in der Gegenwart Gottes. Seine Gegenwart, sein Dasein soll dich trösten. Seine Anwesenheit, das hält jedes Übel fern. Der Herr ist dein Schild und dein Panzer. Da prallt alles ab. Es fängt alles ab. Was glaubst du, warum der Mond um uns kreist? Und wir die Rückseite des Mondes noch nie gesehen haben. Jetzt, okay, weil die Russen dorthin gekommen sind. Die wollten auch mal hinter dem Mond sein. So wie Christen, die waren ja schon lange hinter dem Mond. Und da waren sie hinter dem Mond. Und weißt du, hinter dem Mond, da haben wir Bilder bekommen, der Rücken des Mondes ist so zerfurcht von Einschlägen von Meteoroiden, Kometen und so weiter, voller Krater. Der Mond fängt alles ab, eigentlich wäre das alles auf die Erde abgeprallt, aber der Mond fängt es ab. Und so ist der Herr, er ist uns Sonne und Mond zugleich. Alles, was auf uns sucht, kommt irgendwo aus dem Weltraum, aus der unsichtbaren Welt, das prallt am Herrn ab. Nur wenn wir nicht aufpassen, erwischt es uns, dass mal irgendein Komet hier auf diese Erde zurast. Ja, er salbt unser Haupt ein und schenkt uns voll ein. Mein Thema ist, bleib in der Gegenwart Gottes, bleib in seinem Schutz und in seinem Schutzschild. Seine Gegenwart, sein Dasein trösten uns, egal was da passiert. Der gute Hirte ist da. Unser Gastgeber, er schenkt mir voll ein, er deckt mich mit allem, was ich brauche. Bei ihm bin ich gut versorgt, Halleluja. Bleib in der Gegenwart Gottes. Versuch nicht woanders noch Futter zu suchen. Hab alles, was du brauchst bei deinem Heiland, bei deinem Jesus Christus. Und wenn du alles bei Jesus hast, da wirst du nicht hin und her springen. In die Gemeinde, jene Gemeinde, andere Gemeinde, jene Gemeinde. Vielleicht haben die mehr. Und ich sage dir eines, in jeder Gemeinde wird mit Wasser gekocht. Und wenn du dorthin gehst, da gibt es da menschelt es, da gibt es menschliche Probleme, überall die gleichen Probleme. Deshalb, wenn du den Herrn hast, sei dir vollkommen aus. Selbst dort, wo unsere Feinde und Neider sind, dort kannst du ganz getrost sein, alles auf seine Hand nehmen. Der Herr ist bei mir, der Herr schenkt mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen, mein Leben lang. Halleluja, ich mag das, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David sagt einmal, ich möchte lieber Pförtner im Hause Gottes sein, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Er weiß, wo er gut hat, wo er ausgesorgt hat. Auf uns warten ewige Segnungen. Gottes Ziel mit uns ist unsere Seligkeit. Noch ganz schnell, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, Johannes 10, Vers 27, und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ist das nicht toll? Seine Seligpreisungen, glückselig sind die Bettelarmen im Geiste, das Himmelreich gehört ihnen. Sie sind gesegnet, die Trauernden, glückselig sind die Trauernden und sie werden getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Glückselig sind die Hungernden und Dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Halleluja, das ist, wie der Herr uns sättigt. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reines Herzen sind, sie werden Gott schauen. Halleluja. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes, Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die Verfolgten, denn das Himmelreich gehört ihnen. Auch wenn du jetzt verfolgt wirst, diese Glückseligen sind die Schwachen in sich selbst. Diese Glückseligen sind Menschen, die von sich aus nichts können. Bleib in der Gegenwart Gottes, ist meine Botschaft. Ja, die Glückseligen sind immer solche Menschen, die immer Gottes Hilfe brauchen. Oh Herr, ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich muss dich immer haben. Ohne dich kann ich gar nichts tun. Die unaufhörlich aus der Kraft, aus der Höhe leben, von mir aus kann ich nichts. Die Glückseligen sind die Unmündigen in sich selbst, die sagen, Herr, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber du weißt, du hast Mittel aller Mittel, Wege aller Wege. Die Glückseligen sind die Einfältigen, nicht die Dummen, die Einfältigen. Weißt du, was die Einfältigen sind? Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was Einfältige sind. Guck mal im Wörterbuch, was die Einfältigen sind. Ja, die haben einen unbegrenzten Gott. Mein Gott kann alles. Ich sag dir ein Problem. Die Leute heutzutage wissen viel zu viel. Manche, die nicht wissen, die fahren los und die kommen durch. Ich hab's nicht gewusst, also, verstehst du? Aber es ist durchgekommen. Und die Leute von heute wissen viel zu viel über Krebs, über was weiß ich, über alles Mögliche. Vertraue und glaub dem Herrn, hoffe auf ihn. Nichts ist mit den Menschen grausiger als böse, leere Bettelarmut. Aber wir sind Bettler. Herr, ich brauche dich. Meine Schafe hören meine Stimme, sie leben von der Gnade Gottes, von der Güte Gottes, von dem Erbarmen Gottes, von der Fülle Gottes, aus seinem Reichtum. Das sind die Kinder Gottes. Halleluja. Für einen fleischlichen Menschen, materialistischen Menschen, weltlich gesinnten Menschen, ist die Gegenwart Gottes was Verrücktes. Wie kann man so blind sein? Ein Schafskopf. Verstehst du, so töricht, so einfältig, so naiv. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und wie sind die Kinder? Gutgläubig. Kinder haben keine Angst. Gott offenbart sich den Schwachen, bleib in der Gegenwart Gottes. Gott offenbart sich den Armen, die nichts haben, die nicht sind, den Törichten, den Einfältigen, die stille sind und die sagen, Gott, ich kann gar nichts, ich würde gerne was tun, aber ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und bevor du was Eigenes machst, hör auf, was Eigenes zu machen, das wird dich sowieso nicht weiterbringen. Warte, bis Gott was tut. Und dann, du musst nur dem Herrn nachfolgen. Gott geht uns voran. Gott ist nicht in der ganzen Ich-Herrlichkeit. Bleib in seiner Gegenwart. Dort, wo er sich Gott dir offenbart, in deiner Abhängigkeit, in deine Niedrigkeit, in deine Einfachheit, in deine Schlichtheit. Für manche ist es unerträglich, wie ihr das aushalten könnt. Ja, weil Gott da ist, kann ich unheimlich viel aushalten. Weißt du, nicht in meiner Ich-Seligkeit, sondern in der Glückseligkeit des Herrn, die geistlich Armen. Gott ist dort, wo wir den Eindruck haben, Herr, ich vergehe, ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht mehr. Ich löse mich bald auf. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Da offenbart sich der Herr. Nicht im Stolz, wir können was. Ja, wir schaffen es. Yes, we can. Gottes Gegenwart ist in unserer Verlorenheit, in unserer inneren Armut, in unserer Tiefe. Und je tiefer wir sind, desto herrlicher ist Gott für uns. Halleluja. Gott ist dort, wo wir uns buchstäblich als Nichtskönner vorkommen, als Habenichtse, arm im Geist. Oh Gott, aus dieser Löwengrube komme ich nie raus. Und dann kommt dieser Nebukadnezar, Daniel, Daniel, lebst du noch? Ja, der Gott, dem ich diene, der war treu, der hat mich durchgehalten. Gott ist dort, wo wir nichts mehr vorzuweisen haben, wo wir elend sind, wo wir ja, uns nichts auf uns einbilden. Ja, in unserer Unseligkeit begegnet uns Gott in aller Liebe. Da, wo wir am Boden liegen, schau Jesus an, er fühlt am Kreuz die Gottverlassenheit. Und wenn Gott jemals einem Menschen nahe war und Jesus seinem Sohn sowieso, dann war es am Kreuz auf Golgatha. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da erlebt er die Gegenwart Gottes. Die Erde bebt, der Himmel verdunkelt sich. Gräber tun sich auf. Gottes Gegenwart ja, ist da, wenn wir mit Jesus gehen. Jesus war ein bettelarmer Mensch. Manche denken groß von ihm, wie reich er gewesen wäre. Er war ein einfacher Bürger. Er, der Erstgeborene von vielen Brüdern, er ging über diese Erde. Er handelte sehr unselbstständig. Das war Jesus. Sehr unselbstständig. Wer vermag seine Bettlerarmut im Geiste auszudenken und auszumalen, wie er wirklich war? Jesus sagt in Johannes 8, Vers 28, ich kann nichts aus mir. Ich kann nichts aus mir selbst. Das war Jesus. Die Gegenwart Gottes erlebst du und erfährst du, wenn du nichts mehr aus dir selbst kannst. Ich kann aus mir selbst nicht gesund werden. Ich kann aus mir selbst nicht heilig werden. Ich kann aus mir selbst nicht erlöst werden. Ich komme aus mir selbst nicht in den Himmel. Ach, vergessen wir das alles. Aus mir selbst. Ich kann nur das, was der Vater ihm erlaubt, was der Vater ihm zeigt, was der Vater ihm befähigt und ihm befiehlt, nur das kann er. Und das ist der Sohn Gottes. Er tut nur das, was er beim Vater sah. Und er gab nur Gott die Ehre. Er hat nichts von sich selbst getan. Das ist Jesus. So erlebt man die Gottesgegenwart. In seinem ganzen Leben war nichts Eitles. Er besaß nichts Eigenes. Er war so unsagbar arm. Ja, wenn er den Vater nicht gehabt hätte, er wäre verhungert. Vater, ich danke dir. Und er nimmt die Brote und bricht sie auseinander. Der Wille und das Reich des Vaters war die einzige Wirklichkeit, die er hatte und in der er lebte. Bleib in der Gegenwart Gottes, so wie Jesus. Lass uns von ihm lernen. In dieser Niedrigkeit seiner Bettlerarmut im Geiste hat er das Einssein mit dem Vater erreicht. Vater, du hast alles, ich habe nichts und ich brauche auch nichts. Jesus hatte keinen Selbstgefallen an sich selbst, auch nicht in seiner Demut, selbst als er am Kreuz hing und gekreuzigt wurde und so weiter. Ja, und wo sein ganzes Ich, seine Persönlichkeit vernichtet wurde, wo er sich selbst entleert hat, seine ganze Ohnmacht. Vater, du bist. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das war Jesus. Er wurde angespuckt, geschlagen, die Dornenkrone wurde ihm aufgesetzt, wie ein Verbrecher in Schmach und Schande behandelt, wie ein Mörder stirbte am Kreuz. Das war Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Kannst du dir das vorstellen? Lebe, bleibe in der Gegenwart Gottes, egal was da passiert. Jesus zeigte uns und hat uns demonstriert, was Gott von uns erwartet, wie wir in das Reich Gottes kommen, was der Wille Gottes ist. Unser Weg ist der Weg dem Lamme nach, im Tal der Todesschatten, betrogen, so wie dieses Schweinchen vom Bauer, ich liebe dich, und dann gleich wird er Elektroschock bekommen, schrecklich, verstehst du? Das erlebt Jesus und wird zum Bierschinken gemacht oder Kochschinken. Nur arme geistliche Bettler bekommen in den Himmel die Glückseligkeit. Und Jesus ist der Anführer zu Gottes Seligkeit. Halleluja. Er ist, der uns voranging, ohne Selbstgefälligkeit. Er zeigte uns Menschen den Weg zum Vater. Er wurde bettelarm, nicht einmal Platz in der Herberge gehabt, ließ sich erniedrigen. Ja, kam runter von seiner ganzen göttlichen Eitelkeit. Ich kann alles. Er hätte aus den Steinen Brot machen können, aber hat es nicht gemacht. Er entleerte sich vor Gott. Und dann kam die ganze Fülle Gottes über sein Leben, als er dann am dritten Tag auferstand und das Leben verwirklichte. Nur so, ihr Lieben, werde ich bleiben im Hause des Herrn immer da. Und Gott hat ihn auferweckt und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Lob und Dank. Das ist das Ergebnis eines gottgefälligen, gottseligen Lebens. Nur dann, ja, in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott, auf dieser Ebene wie Jesus, können wir den Himmel erreichen. Halleluja. Lieber Jesus, du hast gesagt, bleibt in mir und ich in euch, und dann werdet ihr viel Frucht bringen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns einen sehr wunderbaren Ort zubereitet hast, wo kein Leid, keine Träne, keine Angst, kein Geschrei, kein Tod, auch kein Coronavirus ist und gar nichts, Herr Jesus. Du hast uns einen seligen Ort zubereitet und bei dir sind wir in Sicherheit. Oh, wir können mit Fanny Crosby singen, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Halleluja, ich bin bei dir geborgen. Und meine Geschwister, wo sie auch jetzt im Augenblick sich befinden, sie sind bei dir und in dir geborgen. Du bist ihr Hirte. Und deine Gegenwart geht mit uns, so wie die Wolkensäule mit Israel gegangen ist, so geht deine Gegenwart mit uns, wo wir auch hingehen, auf Schritt und Tritt. Halleluja. Hier haben wir vielleicht Angst, hier ja, werden wir vielleicht, sind wir traurig, vielleicht schockiert, vielleicht erschrecken uns, aber Lob und Dank, deine Gegenwart erquickt uns. Oh Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, all meine Geschwister, die irgendwo dein Wort gerade jetzt hören, erquick ihre Seelen, Vater, in Jesu Namen. Amen.